Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Lässt sich Normalität wiegen und vermessen? Wer bestimmt, welche Normen wir dafür verwenden? Wird die negative Schaltsekunde irgendwann unsere digitalen Systeme abstürzen lassen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser zweiten Etappe auf unserer Reise in das neue Normal, in die Normalität von morgen. Mit der Normalität ist das so eine Sache. Beschäftigt man sich mit ihr, wird es schnell komplex und widersprüchlich. Das haben wir auch in der ersten Folge im großen Themenaufriss schon gesehen. Denn Normalität lässt sich einerseits messen und ist doch äußerst subjektiv. Und was gestern als normal erachtet wurde, ist das vielleicht heute schon gar nicht mehr. Normalität ist also kulturell und zeitlich flexibel. Gleichzeitig gibt sie aber sehr präzise Normen vor. Was sich gehört oder nicht, ist schließlich auch Teil unserer Normalität. In dieser Folge wollen wir die flirrende Komplexität noch einmal außen vor lassen und uns einen ganz konkreten Aspekt anschauen. Die Normalität der Dinge, also alles, was sich messen und mit Zahlen benennen lässt. Wir gehen dafür an den Ort, an dem diese messbare Normalität, an dem diese Normen gemacht und überwacht werden. Ins Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Normalität ist zuallererst das, was wir kennen. Sie ist das Vertraute, das, was uns täglich umgibt. Die Normen, die unsere täglichen Routinen dabei abstecken, nehmen wir in den meisten Fällen gar nicht wahr. Sie sind einfach da. Die Kategorien dahinter, wie Kilogramm, Meter, Stunde, sind nicht verhandelbar. Zumindest heute nicht mehr. Sie sind definiert und festgeschrieben, genormt eben. Das schafft Orientierung, macht Dinge vergleichbar, schafft Vertrautheit und Verlässlichkeit. Denn auch morgen wird ein Kilo Mehl noch ein Kilo wiegen und ein Meter Stoff einen Meter lang sein. Doch so nüchtern, wie die Zahlen scheinen, sind sie nicht. Wir entwickeln Gefühle für sie, oder besser gesagt rund um sie. Wir können uns vorstellen, wie lange wir zu Fuß für einen Kilometer brauchen, haben ein Gefühl dafür, dass 100 Gramm leicht und 100 Kilogramm schwer sind. Uns ist aber auch bewusst, wie relativ diese Normen sind. Eine Minute kann sich anfühlen wie ein Wimpernschlag oder wie eine Ewigkeit. Aber lassen wir die Gefühle einmal außen vor und schauen uns an, wie diese Normen entstanden sind, wie sie gemessen und einheitlich gehalten werden und welche Normen wir vielleicht in Zukunft brauchen werden. Dass ein Kilo auch wirklich ein Kilogramm bleibt, ein Meter und dass Uhren nicht plötzlich rückwärts laufen, dafür sorgt in Österreich das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, kurz BEV. In den Labors des BEV im 16. Wiener Gemeindebezirk treffe ich Robert Edelmeier, den Vizedirektor des Hauses.
Ja, wir sind hier im Keller dieses Gebäudes, wo wir zahlreiche Messnormale, wie wir es nennen, haben und betreiben. Und im Keller deswegen, weil hier die Masse situiert ist. Die Darstellung der Masse und Weitergabe der Masse ist eine in der Geschichte des Messens eine sehr, sehr alte Geschichte. Die erste.
Der fensterlose Raum trägt zu Recht den Titel Labor. Er ist gefüllt mit technischen Geräten, Armaturen, teilweise in gläsernen Vitrinen auf schweren Betonklötzen. Auf einem Tisch in der Mitte stapeln sich Holzschächtelchen jeder Größe. Dass wir im Keller sind, hat einen Grund.
Weil wir sehr empfindliche Messungen haben. Wir können hier sehr genau mit Mikrogramm messen und hier würde jede Erschütterung und Einfluss von außen stören. Wir haben auch hier einen klimatisierten Raum, der auf einen gedämpften Boden aufgesetzt ist. Sie sehen hier große Massen, die Schwingungen abfangen sollen. Und das geht alles aus von dem ursprünglichen Prototypen Urkilogramm.
Das silberne Urkilogramm in Form einer Kugel gibt es hier nicht. Die hat sich offenbar überholt. Hat sich da überhaupt die Methode des Messens verändert?
Ja, das hat sich auch die Definition der Masse des Kilogramms geändert. Es war vor wenigen Jahren, 2018, die große Generalkonferenz, wo international die neue Definition beschlossen wurde, wie jetzt die Masse realisiert und dargestellt wird. Es ist für den Laien natürlich viel weniger anschaulich geworden, weil unter dem Urkilogramm, den Prototypen, kann man sich noch jetzt vorstellen, die neue Definition über die Planck-Konstante, über eine Naturkonstante, ist für den Physiker wunderbar, elegant, für die Normalsterblichen sozusagen eine sehr abstrakte Definition.
Naturkonstanten sind physikalische Größen, deren Wert immer gleich bleibt, die ihre Gültigkeit behalten, von Raum und Zeit unabhängig. Die bekannteste Naturkonstante neben der Planck-Konstante ist die Lichtgeschwindigkeit.
Das heißt, die Messmethodik hat sich verändert, aber natürlich müssen wir für die Messungen weiterhin normale verwenden. Aber die Realisierung selbst basiert jetzt auf ganz anderen Methoden.
Auf diese ganz neue Methode hat das BEV noch nicht umgestellt, erklärt Robert Edelmeier. Es ist enorm aufwendig. Doch die Entwicklung dahinter überrascht. Für den Alltag und damit für 99% der Menschen ändert sich rein gar nichts, wenn ein Kilo nicht mehr über eine silberne Kugel, sondern mit einer Naturkonstante berechnet wird. Die Mess- und Eichverfahren im Hintergrund hat es jedoch revolutioniert. Auf die praktische Arbeit im Messlabor hat das physikalische Fundament keinen Einfluss. Doch was passiert ihr im Alltag? Wer bringt hier welche Gerätschaften her und was geschieht mit ihnen? Die Antwort liegt in den aufgestapelten Holzschächtelchen. Robert Edelmeier öffnet eine davon. Sie enthält in Samt gebettete bronzefarbene Gewichte in verschiedenen Größen. Von 10 cm großen Zylindern bis hin zu ganz filigranen Formen, die aussehen wie aufgebogene Büroklammern.
Hier haben wir einen sogenannten Normalgewichtssatz, denn letztendlich muss die Maßeinheit der Masse durch Messungen über Normalgewichtsstücke natürlich weitergegeben werden. Damit werden Wagen kalibriert, werden Wagen geeicht. Und um Genauigkeitsgrenzen, die international oder auch europäisch definiert sind, einhalten zu können, müssen auch diese Normalgewichtsstücke gewisse Anforderungen erfüllen. Und das wird hier in regelmäßigen Abständen überprüft. Denn natürlich, wenn ich mit Massegewichtsstücken hantiere, werden die abgenutzt, sie könnten verschmutzt werden, sie könnten beschädigt werden. All das natürlich würde die Messgenauigkeit beeinflussen und daher müssen diese Gewichtsstücke regelmäßig hier zur Kalibrierung bzw. zur Eichung kommen.
Diese Messungen und Kalibrierungen durchziehen alle Lebensbereiche, ganz unbemerkt im Hintergrund. Von Apotheken über maschinelle und handwerkliche Lebensmittelproduktion bis hin zu industriellen Abfüllanlagen. Damit für uns alles gleich bleibt, also ein Kilo auch ein Kilo, ist eine im Verborgenen emsig werkende und wirkende Maschinerie nötig.
Genau, und wenn wir hier zum Beispiel jetzt eine Fertigpackung im Supermarkt kaufen, dann verlassen wir uns darauf, dass das, was angegeben ist, auch wirklich drinnen ist. Und das wird durch stichprobenweise Kontrollen sichergestellt. Aber das ist ein System, auf das wir uns verlassen und das, ohne dass wir es wirklich bemerken, wirklich auch funktioniert. Schon in der Früh, wenn wir aufstehen, Licht einschalten, beginnt der E-Zähler dahinter zu laufen. Auch der muss natürlich entsprechend geeicht, kalibriert, rückgeführt sein, dass die Messungen stimmen. Wenn ich Wasser verwende, Warmwasser oder Kaltwasser, auch hier gibt es überall Messgeräte, die das messen und auch dann entsprechend letztendlich auch zur Verrechnung führen.
Spätestens ab diesem Punkt ist klar, das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist ein Ort, an dem das Alltägliche zum Faszinosum wird, an dem die Normalität, die wir als gegeben, als konstant, als selbstverständlich wahrnehmen, ihre verborgenen Mechanismen preisgibt. Und der Besuch zeigt auch bei der ersten Station bereits, Normen, messbare Einheiten durchziehen unsere Vorstellung von Normalität bis in den kleinsten Winkel hinein. Vom Liter Wasser beim Zähneputzen, über das Kilo Brot beim Frühstück, bis hin zur Kilowattstunde Strom für die Kaffeemaschine. Wir sind vom Kilo zum Meter gewandert und stehen jetzt im Längenlabor. Denn im BEV wird nicht nur mit Gewichten hantiert, sondern auch vermessen. Hier geht es deutlich technischer zu. Zentral ist hier ein Tisch, auf dem eine Art elektronische Versuchsanordnung mit Spiegeln und Linsen aufgebaut ist. Maßbänder sucht man hier vergeblich. Länge wird hier über die Lichtgeschwindigkeit definiert und gemessen.
Wenn ich eine genaue Zeitmessung habe und die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, kann ich die Wellenlänge, und in der Art Wellenlänge steckt schon die Länge drinnen, bestimmen. Das heißt, mit einer genauen Frequenz bzw. Zeit habe ich eine genaue Realisierung der Länge hier über diesen Femtosekunden-Kammgenerator. Und diese Länge über Laser muss ich dann auf andere Messgeräte übertragen, wo ich dann wirklich bis in den Maßbänderbereich komme.
Die Lichtgeschwindigkeit gilt als Grenzgeschwindigkeit im Universum. Nichts kann die Geschwindigkeit, mit der sich Licht in einem Vakuum ausbreitet, überschreiten. Das sind etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Um damit einen Meter messen zu können, braucht es eine entsprechend kleine Zeiteinheit. Die Femtosekunde ist ein verschwindend kleiner Bruchteil einer Sekunde. Was im BEV nach dieser Methode geeicht wird, sind Maßbänder oder Endmaße, die in der Industrie eingesetzt werden, um einzelne Stücke aus einer Produktionskette präzise aufeinander abzustimmen, damit dann ein Teil zum anderen passt. Das Kilogramm oder der Meter waren nicht immer die einzigen Maßeinheiten in Österreich. Im 16. Jahrhundert gab es etwa die sogenannte Wiener Elle. Sie entsprach 77 Zentimetern. Die kleinere Daumelle war einen halben Meter lang. Beide wurden als Eisenstangen neben dem Riesentor des Wiener Stephansdoms angebracht. Hier konnten Bürgerinnen und Bürger nachmessen, ob die ihnen verkauften Wäsche und Kleiderstoffe auch den amtlichen Längenmaßen entsprachen oder ob sie übervorteilt wurden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde das metrische System einheitlich in Österreich eingeführt. Der Grund dafür: die aufkeimende Industrialisierung und der internationaler werdende Handel.
Also wenn man zurückschaut in die Geschichte der Normung, hat sich, glaube ich, die erste Norm in Deutschland mit Teilen befasst, die eben Verbindungsstücke waren. Ja, wo wirklich wichtig war, dass das, was an einem Ort produziert wurde, das, was hier zum Beispiel produziert wurde in Österreich, dass über diese Verbindungsstücke das auch genau passt. Weil ich muss mich gerade im europäischen und internationalen Handel darauf verlassen, dass die Maßeinheit, die dort verwendet wird, identisch ist mit jener hier und dass auch die Realisierung gleich ist.
Das BEV ist auch für den heimischen Kataster zuständig, also für das österreichische Grundstücksregister. Hier passiert zwar nicht die Vermessung der Welt, wohl aber die Vermessung Österreichs.
Es gibt sozusagen kein Grundstück mehr, das nicht vermessen wurde, weil sonst wäre ja Österreich ja nicht komplett. Jede bauliche Tätigkeit, ja, führt zu Veränderungen, auch im Kataster, in den Grundstücken und Eigentumsverhältnissen. Grenzen sind oft an natürliche Grenzen angelegt. Ja? Also gerade die Staatsgrenze war oft Mitte eines Flusses. Nun, Natur ändert sich. Auch hier gibt es dann natürlich gewisse Notwendigkeiten, sich das anzusehen und das nachzuziehen.
Auch Vermessung ist also keine fixe und auf ewig abgeschlossene Sache. Grenzen, Gebäude und natürliche Gegebenheiten ändern sich mit der Zeit. Dass die Methoden und damit die Messgenauigkeit sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, schafft auch neue Probleme in der Vergleichbarkeit von Daten.
Wir hatten zum Beispiel auch hier Besuch von Meteorologen, wo, wenn ich jetzt die Geschichte betrachte, der Temperaturmessung, um jetzt also Klimaeffekte was beurteilen zu können, auch die Frage ist, mit welcher Genauigkeit konnte ich damals messen und mit welcher Genauigkeit messe ich heute und wie kann ich das auch vergleichbar setzen? Denn ein Quecksilberthermometer, das ist vielleicht noch manche Kanten, hat natürlich wesentlich größere Messungssicherheit gehabt als moderne Messmethoden, die jetzt auf zum Beispiel Infrarotmessungen aufbauen.
Das pulsierende Herz des BEV ist das Zeitlabor. Optisch ist dieser Hort der Zeitmessung überraschend unspektakulär. Sieht man genauer, dann prallen in ihm gleich mehrere historische Ebenen von Zeitmessungen aufeinander. An der Wand hängen riesige mechanische Pendeluhren und starren auf ganz viel Technik. In der Mitte des Raumes steht ein schrankhoher, surrender Computer, der eher an den Server eines IT-Unternehmens erinnert als an Zeit. In diesem Computer tickt die Atomuhr, die den Takt vorgibt. Wie in einem Klischee von Zeitforschung hängt hier auch ein Nachdruck von Salvador Dalís gemaltem Zeitgleichnis mit seinen berühmten schmelzenden Uhren.
Die Realisierung der Zeit hängt natürlich an der entsprechenden Definition. Die derzeit gültige Definition geht von einem bestimmten Frequenzübergang von Cäsium-133 aus, welche in sogenannten Atomuhren realisiert wird. Wir haben hier zwei in diesem REX implementiert. Warum zwei? Wir tragen laufend zur Zeitvergleichsmessung interne Zahl am BIPM bei. Eine Uhr ist die sogenannte Masteruhr und die zweite ist für den Fall eines Ausfalles das Backup-System, die auch laufend miteinander abgeglichen werden. Wir tragen damit hier zur Bildung der sogenannten Weltzeit bei.
Zeit, so erklärt Robert Edelmeier, lässt sich wesentlich präziser messen als die Masse oder die Länge. Die Art, wie Zeit gemessen wird, hat mit Schwingungen zu tun. Längst jedoch nicht mehr mit den Schwingungen in der Pendeluhr, doch das Prinzip ist gleich geblieben.
Es gibt natürlich auch Atomuhren, die genauer sind, das heißt, jede Atomuhr bekommt ein eigenes Gewicht sozusagen, trägt mehr oder weniger bei. Und hier gibt es natürlich Forschungsarbeiten. Zum Beispiel in Deutschland gibt es eine sogenannte Cäsium-Springbrunnen-Uhr, wo einzelne Atome gekühlt werden, um zusätzliche Messgenauigkeit zu gewinnen, um Störenflüsse zu vermeiden. Denn wenn wir uns ansehen, wir haben hier einen Schnitt einer sogenannten Röhre, wo dieses Cäsium-133 zum Schwingen angeregt wird und wir zählen sozusagen die Anzahl der Schwingungen. Damit haben wir die Frequenz und damit auch die Zeit realisiert.
Das klingt nach einer sehr präzisen Messung, was ein Paradoxon der Zeit eröffnet. Denn auf der einen Seite lässt sich die Sekunde mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 18 messen, eine Zahl, für die wir gar keine Vorstellung mehr haben. Und auf der anderen Seite bildet unser Zeitsystem unseren Tagesrhythmus sowie unser Jahr nicht annähernd so präzise ab. Wir müssen uns mit Schaltsekunden und Schalttagen behelfen, damit wir nicht eines Tages in der Sommersonne Weihnachten feiern. Warum lässt sich das nicht technisch oder physikalisch beheben? Wieso schaffen wir nicht einfach eine Maßeinheit, die den irdischen Weltenlauf besser einfasst?
Naja, wir müssen auf der einen Seite von der Maßeinheit der Sekunde sprechen. Der Sekunde ist das völlig egal. Das, was wir tagtäglich erleben, ist die sogenannte Zeitskala, wie wir die technisch realisierte Sekunde auf unsere Umwelt umlegen. Und hier führen wir derzeit international auch in den entsprechenden Normungsgremien die Diskussion über die Abschaffung der Schaltsekunde.
Die Schaltsekunde ist die kleine Schwester des Schaltjahres. Sie tritt auf, da die Erde nicht gleichmäßig rotiert. Seit den 1970er Jahren wurde alle paar Jahre eine Sekunde hinzugefügt, je nach Erdrotation. Zuletzt am 31. Dezember 2016. In letzter Zeit rotiert die Erde aus unbekannten Gründen etwas schneller.
Das heißt, es droht eine negative Schaltsekunde und die Meteorologen, Meteorologinnen auf der ganzen Welt wissen nicht, wie unsere Systeme darauf dann reagieren würden. Also wird jetzt international daran gearbeitet, wie können wir mit diesem Dilemma sozusagen umgehen? Schaffen wir die Schaltsekunde ab? Das führt aber über Jahrtausende dazu, dass vielleicht dann nicht mehr zu Mittag die Sonne am höchsten steht, sondern zu einem anderen Zeitpunkt, weil an und für sich diese Sekunden sich dann auf die Dauer aufsummieren.
Der ungewöhnlichste Gegenstand im Raum ist eine ganz gewöhnliche Wanduhr mit zwei Zeigern. Das Besondere an ihr, sie dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Auch die Ziffern sind gespiegelt angebracht. Ein ungewohnter, ja ein irritierender Anblick. Denn auch wenn eine Uhr anders herum läuft, so dreht sich die Zeit natürlich nicht zurück.
Diese Zeitmessung funktioniert auch genauso.
Erstaunlich.
Manches ist Konvention. Und weil Sie auch die alten Pendeluhren angesprochen haben, das war die Möglichkeit, wie man vor jetzt ja 100, 110 Jahren die Zeit realisiert hat, wo einfach auch Schwingungen, Pendel ist ja nichts anderes als ein Körper, der schwingt, gezählt hat. Und das Pendel ist jetzt sozusagen durch das Cäsium-Atom ersetzt worden.
Was sich an diesen beiden paradoxen Beispielen zum Thema Zeitmessung zeigt, die Einheiten und Normen, die wir heranziehen, um unsere Wirklichkeit zu beschreiben, sind nicht Natur oder Gott gegeben. Sie sind vom Menschen gemachte, mitunter beliebig gesetzte Normen. Und auch die genaueste Messung kann über ihre Beliebigkeit nicht hinwegtäuschen. Dazu muss man gar nicht erst Einstein und die Relativitätstheorie verstanden haben. Was bedeutet das alles für unsere Normalität? Sind unsere Messsysteme so stabil, wie sie scheinen? Offenbar nicht. fliegt uns dieses historisch gewachsene, beliebige Fantasienetz aus Messungen und Zahlen irgendwann um die Ohren? Mich hat dieser Rundgang jedenfalls verunsichert, hat meine Vorstellung von der Verlässlichkeit der Zahlen gehörig ins Wanken gebracht. Wenn wir uns nicht einmal mehr auf die Normalität der Dinge, auf die Zahlen verlassen können, was bleibt dann noch? Ist Normalität derart beliebig und brüchig, dass sie beim näheren Betrachten sofort auseinanderfällt? Die Geschichte der Schaltsekunde zeigt, dass auch die genaueste Messung nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass sich die Natur dieser Kontrolle ganz leise entzieht. Was können wir nach diesem Rundgang im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen über die Normalität von morgen sagen? Werden wir künftig andere Dinge messen? Wird unser Leben geprägt sein von immer mehr Normen und gemessenen Einheiten?
50 oder 100 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Was allerdings möglich sein wird, und das entwickelt sich immer mehr, dass wir unsere Welt aus vielen, vielen Sensoren bestehen, die Messwerte aufnehmen, dass eigentlich hier ein ganzes weltumspannendes Sensornetzwerk entsteht, wo natürlich auch künstliche Intelligenz mit eine Rolle spielen wird in der Bewertung, ob ein Sensor überhaupt noch richtig ist oder nicht, ob hier eine Rekalibrierung erforderlich ist oder nicht, ob hier eine Neueichung erforderlich ist oder nicht. Also da wird sich sicherlich auch in näherer Zukunft schon manches rasend entwickeln.
Die neue messbare Normalität wird also präziser vermessen sein, in immer kleineren Einheiten. Das Netz der Normen wird enger, egal wie skeptisch wir ihnen gegenüberstehen. Es wird KI dazu herangezogen werden, diese Messungen zu überwachen und auszuwerten. Aber neben dieser Spezialisierung und Verfeinerung deutet sich auch eine neue Individualisierung ab.
Mit der Neudefinition dieser Maßeinheiten könnte sich jeder, weil die Naturkonstanten sind überall verfügbar, jeder seine eigene Maßeinheit realisieren. Könnte hier Entwicklungen geben, dass in kleinsten Sensoren, Quanteneffekte eingebaut werden, die eine Realisierung einer Maßeinheit darstellen. Und das wird spannend sein, wie wir dann mit in Zukunft umgehen, wenn jeder sozusagen sein eigenes Meter hat, dass es trotzdem vergleichbar bleibt.
Dieser Blick in die Zukunft zieht eine historische Schleife zurück ins 16. Jahrhundert. Vielleicht sind das genau die Spiralen der Entwicklung, von denen Hegel in seinem Geschichtsbegriff gesprochen hat. Die Themen kehren wieder, aber auf einer anderen Ebene.
Wir haben vorhin angesprochen, Tuch und Ellenleine zum Beispiel an Stephansdom aus angebracht. Da konnte auch jeder Bürger, jeder Bürgerin hingehen, um sich seine Maßeinheit hier zu vergleichen, zu realisieren und wieder mit nach Hause zu nehmen. Das ist halt ein neues System, das aber im Prinzip auf dieselbe Grundsätze zurückgreift, wie wir es auch schon in der Metakonvention eigentlich definiert haben, für die gesamte Menschheit, für alle Zeiten. Wollen wir diese Maßeinheiten entsprechend realisieren und auch weitergeben.
Das neue Normal, die Normalität von morgen. In der Welt der Dinge und der alltäglichen Abläufe wird sie sich in absehbarer Zukunft nicht so sehr unterscheiden von heute. Und doch hat sich zumindest für mich die Perspektive verändert nach diesem Besuch im BEV. Der Blick auf die Zuverlässlichkeit der Normen hat Sprünge bekommen, hat Überraschungen und Unsicherheiten mit sich gebracht. Überraschung darüber, wie fein verzweigt das Netz an Normen ist, das unser tägliches Leben formt. Unsicherheit darüber, weil die Messpunkte bei aller Präzision doch beliebig und willkürlich sind. Ein Kilo Mehl wird aber wohl auch in Jahrzehnten noch ein Kilogramm Mehl bleiben. Dasselbe kosten wird es wohl schon in einem Monat nicht mehr. Zahlen und was sie mit uns machen, das wird uns auch in der nächsten Folge von Futurum Exactum beschäftigen. In den Fokus gerät nach der Normalität der Dinge dann aber der Mensch, der ganz normale Mensch, der Durchschnittsmensch und alles, was an ihm und seinen Lebensgewohnheiten messbar ist, vom Alter über die Körpergröße bis zur Wohnfläche. Die zentrale Frage wird dabei sein, welche Normalität wir mit Statistiken und Durchschnittswerten zeichnen können und vor allem, was das mit uns macht. So viel kann ich jetzt schon verraten. Die Skepsis gegenüber dieser unbestechlichen Welt der Zahlen, sie wird größer werden.
Du Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.